D-Radio Wissen 100.
Stellen wir uns Gertrude Bell vor. Geboren 1868, eine sehr unabhängige Dame mit einem kantigen Gesicht und Locken unter dem damenhaften Hut, stammt aus einer der reichsten Familien Großbritanniens, aus einer Stahldynastie, die das Gerüst für das British Empire geschweißt hat. Die erste Frau mit einem Geschichtsabschluss in Oxford, so klug und so selbstbestimmt, dass sie keinen Ehemann findet, obwohl das standesgemäß eigentlich so vorgesehen wäre. Eine Frau mit so viel Geld, dass sie machen kann, worauf sie Bock hat. Und was macht sie? Sie erfindet ein Land, den Irak. Martina Schulte nimmt uns mit auf Gertrude Bells Reisen.
Und so erreichten wir gegen 8.30 Uhr Are. Einige Personen von augenscheinlicher Wichtigkeit standen vor ihren Haustüren am Fuß des Berges. Ich ritt zu ihnen und fragte, ob ich den Scheich sehen könne. Wir gingen geradewegs in seinen Empfangsraum, wo er auf einem Teppich saß. Er bat mich, Platz zu nehmen. Ich wartete sehr höflich, bis er sich hinsetzte. Denn er ist ein König, verstehst du? Und ein sehr guter König dazu, obwohl sein Königreich zufällig nicht sehr groß ist. Ich erklärte ihm, was ich alles besichtigen wollte, und er war äußerst mitfühlend und arrangierte alle meine Reisen für mich und sagte, ich könne mit seinem Schutz rechnen, wo immer ich hinginge.
Ich bin mit Gertrude Bell durch den Irak und den Mittleren Osten gereist. Sehr stilvoll, mit Dienern, einheimischen Führern, einer Klappbadewanne aus Wachstuch und Kristallgläsern. Ich habe mit ihr fremde Könige besucht, zahllose Tassen dicken, schwarzen, arabischen Kaffee getrunken und Kette geraucht, während meine Gastgeber an ihren Wasserpfeifen nuckelten. Eigentlich habe ich das alles nur in ihren Briefen und Tagebüchern gelesen. Aber trotzdem kommt es mir fast so vor, als wäre ich selbst dabei gewesen. Wie sie einen fremden König auf einem fremden Thron installiert und Unmengen geröstetes Lamm mit den Fingern isst, das auf riesigen Reisbergen auf ebenso riesigen Tabletts serviert wird.
Ali überwachte das Auftragen des größten Festmahls, das du je gesehen hast. 8 Männer schwitzten unter den riesigen Reistabletts, die jeweils von einem im Ganzen gebratenen Lamm gekrönt waren. Die Schönheit des Schauplatzes, die verschiedenen Farben und Formen der Gewänder, die ernsten Gesichter der Dorfältesten mit ihren weißen Turbanen und den roten arabischen Tüchern machte die Szenerie fast genauso atemberaubend wie die am Morgen.
Schon nach wenigen Briefen fühle ich mich Gertrude Bell irgendwie nah. Durch meine eigenen Reisen in den Maghreb und in den Nahen Osten weiß ich, dass diese Länder manchmal einladende Orte für westliche Frauen sein können. Orte, an denen Männer Männer sind, aber an denen Frauen manchmal wie Männer ehrenhalber behandelt werden. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so ungewöhnlich, dass sich eine schmale, rothaarige und schwerreiche Industriellentochter Anfang des letzten Jahrhunderts nicht als schmückendes Beiwerk für einen viktorianischen Ehemann versteht, sondern dass sie sich in der Gesellschaft von Sheikhs und Imanen im Männerland Mesopotamien besser aufgehoben fühlt als beim High-Tea daheim.
Ich mag sie sehr gern. Für mich sind sie ein endloses Märchen. Sie kommen und gehen durch die Wildnis, als wäre es eine Hauptstraße. Sie alle behandeln mich ausgesucht höflich, so als wäre ich eine Kollegin, weil ich wie sie in Arkadien war. Wenn sie über Stämme und Brunnen reden, muss ich nicht fragen, wer oder wo sind sie, weil ich es schon weiß. Und während sie sich unterhalten, sehe ich einmal mehr den weiten arabischen Horizont.
Gertrude Bells frühe Briefe an die Eltern zu Hause in England sind von einer arabischen Träumerin geschrieben, einer Gertrude of Arabia, die bei aller Wüstenromantik auch immer pragmatisch, kühl kalkulierend und lupenrein imperialistisch denkt, aber die tief in ihrem Herzen zu genau der Sorte von Menschen gehört, vor der uns T.E. Lawrence im legendären Prolog von Lawrence of Arabia eindringlich gewarnt hat.
All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity. But the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dream with open eyes to make it possible.
Gertrude Bell und T. Lawrence sind beide Dreamers of the Day. Idealistische Arabisten mit ebenso großen wie fragilen Egos. Sie sind Freunde, Fellow Archaeologists und durch ihre ausgedehnten Reisen und Ausgrabungen in der Region Anfang des letzten Jahrhunderts sind sie selbst ein bisschen zu Arabern im Geiste geworden. In einem ihrer Briefe aus Bagdad gesteht Gertrude Bell ihrem Vater zu Hause:
Es ist schockierend, wie sich der Osten um mein Herz geschlungen hat. So sehr, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin und wo er ist. Ich bin mehr Bürgerin Bagdads als viele, die in Bagdad geboren sind.
Gertrude Bell verfügt genau wie Lawrence durch ihre persönlichen Verbindungen zu Sheikhs und Händlern über ein quasi lexikalisches Wissen über die arabischen Stämme der Region, vom tiefsten Syrien bis zum Persischen Golf. Sie weiß um ihre familiären Verbindungen und Vendettas, kennt ihren Hass gegen die türkischen Besatzer. Und das ist ein Wissen, das mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs plötzlich strategisch wertvoll wird.
Come on, man!
Großbritannien ist im Krieg. Nicht nur in Europa, auch in Arabien. Auf so einer Art Nebenkriegsschauplatz in der Wüste, da kämpfen die Briten gegen einen mächtigen Verbündeten der Deutschen. Und zwar gegen die Türken, die sich den Nahen und den Mittleren Osten vor 400 Jahren für ihr osmanisches Reich einverleibt hatten. Ziel der Briten ist es, die arabischen Stämme gegen ihre türkischen Besatzer aufzuhetzen und auf die Seite der Briten und Franzosen zu ziehen. Die Türken dann gemeinsam aus Arabien rauszuschmeißen und selbst Herrscher über einen möglichst großen Teil von Arabien samt seiner Yami-Ölfelder zu werden. Um die Herzen und Waffen der Araber für die britische Sache zu gewinnen und Informationen on the ground zusammenzutragen, haben die Briten so eine Art Geheimdienstzentrale für den Nahen und Mittleren Osten gegründet, das legendäre Arab Bureau. Für diesen Dienst sucht man jetzt händeringend britische Staatsbürger, die fließend Arabisch sprechen und die gut mit den einheimischen Stämmen können. Und so werden Gertrude Bell und T. E. Lawrence 1915 Agenten im Dienst seiner Majestät. Lawrence ist im Feld unterwegs, mit den arabischen Stämmen, um die ein oder andere Eisenbahnlinie in die Luft zu jagen und die arabische Revolte gegen die Türken voranzutreiben. Gertrude Bell ist die Kundschafterin und Strippenzieherin im Hintergrund. Sie ist die erste weibliche Offizierin überhaupt, die vom britischen Militärgeheimdienst engagiert wird. Und sie ist auch diejenige im Arab Bureau, die sich am besten auskennt mit den Stämmen im Irak, am Golf und in der Nejd. Für das Bureau wird sie die Stämme und die Clans der Region ordnen und katalogisieren. Sie wird geheime Routen über unbekannte Berge in Karten einzeichnen. Sie wird britische Propaganda unter den Stämmen verbreiten. Und dabei gelingt es ihr immer wieder, bei Lamm und Wasserpfeife mit arabischen Informanten kriegswichtige Informationen zu beschaffen. Dabei zieht Gertrude auch oft auf eigene Faust los. Wenn es sein muss, sogar auf Kosten des väterlichen Firmenkontos.
Liebster Vater, ich würde sehr gerne für ein oder zwei Wochen nach Basra gehen. Ich hege keinen Zweifel daran, dass es sehr nützlich wäre, mit den Menschen dort direkt in Kontakt zu kommen. Denn sie könnten uns wertvolle Informationen liefern über die Stämme und andere Leute, die wir dort brauchen und bisher nicht erreichen können. Ich denke, das Büro wird vermutlich meine Reise zahlen und wenn nicht, werde ich trotzdem fahren. Ich hoffe, dass du in letzterem Fall verstehst, warum meine Bank einen weiteren großen Scheck auf deine Firma einlösen wird. Und ich hoffe, du bist wie immer mit meinem Vorgehen einverstanden.
Natürlich approved der verständnisvolle Vater den Wunsch der Tochter. Und so kann diese exzentrische Spionin ihrer Majestät standesgemäß mit imposanter Karamellkarawane, Dienern, einer vollständigen Wedgwood-Dinner-Garnitur und wertvollen Geschenken im Gepäck nach Basra aufbrechen. In Basra will Gertrude Bell rausfinden, ob und unter welchen Bedingungen die Stämme in Mesopotamien bereit sind, sich gegen die Türken aufzulehnen und die Briten zu unterstützen. Gertrude Bells Auftreten ist dabei so eindrucksvoll, dass viele Wüstenbewohner denken, dass da eine echte Königin geritten kommt, um sie zu besuchen. Sie nennen Gertrude El Khatun, Hofdame des Königs. Katun hat bei diesen Aufklärungsmissionen, genau wie Lawrence, eine ziemlich undankbare Aufgabe. Sie muss ihren arabischen Informanten und den Stammespotentaten vor Ort nämlich nicht nur Informationen entlocken, sondern sie muss ihnen auch eine faustdicke Lüge verkaufen. Und die geht so. Wenn ihr mit uns zusammenarbeitet und uns helft, eure Besatzer, die Türken, zu vertreiben, dann bekommt ihr zum Dank von uns die Unabhängigkeit. Bell und Lawrence müssen zumindest geahnt haben, dass das britische Imperium nicht im Traum daran denken wird, dieses vollmündige Versprechen von der arabischen Unabhängigkeit auch tatsächlich einzuhalten. Kaum ist der Kampf gewonnen und die Türken vertrieben, ist von Unabhängigkeit für die arabischen Stämme keine Rede mehr. Die Briten und ihre Verbündeten, die Franzosen, wollen Arabien lieber unter sich aufteilen. Syrien und der Libanon gehen an die Franzosen, das ölreiche Mesopotamien beanspruchen die Briten. Ohne mit der Wimper zu zucken, übergehen die Briten dabei einen ihrer wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Türken, und zwar Prinz Faisal von Mekka, dem sie eigentlich den Thron in Damaskus versprochen hatten. Faisal muss aber bei der Friedenskonferenz in Paris vom Katzentisch aus zuschauen, wie man ihn übergeht. Mesopotamien zu Beginn des 20. Jahrhunderts und der Irak zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind sich gar nicht so unähnlich. In den ehemaligen ottomanischen Provinzen Basra, Bagdad und Mosul haben die britischen Truppen unter tatkräftiger Hilfe von Gertrude Bell die alten türkischen Besatzer davongejagt. Jetzt sind die Briten die neuen Herrscher an Euphrat und Tigris. 60.000 Mann stark ist ihre Besatzungstruppe, was viel zu klein ist für ein so großes und strategisch schwieriges Gebiet. Aber dennoch sind sie stark genug, um sich bei der Zivilbevölkerung ziemlich schnell unbeliebt zu machen. Es gibt zwar damals noch keine Drohnen, aber auch die Briten versuchen vor allen Dingen mit Luftschlägen die Bewohner in Schach und ihre Interessen an Land und Öl aufrechtzuerhalten. Carl E. Mayer, Autor des Buchs Kingmakers, erklärt:
So the British effectively relied on air power.
Die Briten setzten sehr effektiv ihre Luftmacht ein, um ihren Willen durchzusetzen. Wie das funktionierte, das war so. Man berief eine Versammlung verschiedener Stammesleute ein und demonstrierte ihnen dann, was die Luftmacht so ausrichten kann. Wenn diese Demonstration nicht die gewünschte Wirkung hatte, dann flog man aggressive Angriffe gegen ihre Dörfer. Die Folge war eine große Verbitterung gegen die Briten.
In einem ihrer Briefe an den Vater sieht Gertrude Bell kein Problem darin, dass die Royal Air Force aufständische Stämme am Euphrat mit Bomben einschüchtert. Aber sie glaubt gleichzeitig, dass die Briten sich mit dieser Strategie nicht gerade einen Gefallen getan haben.
Die Stämme unten am Euphrat befinden sich in offener Rebellion. Und als sich uns die Scheichs widersetzten, haben wir ihre Dörfer bombardiert. Sie sind Schurken, jeder weiß das. Aber ich bezweifle, dass wir ihnen auf diesem Weg die Vorzüge unserer Zentralregierung schmackhaft machen werden.
Bell hat einen neuen Job in Mesopotamien. Sie ist jetzt Oriental Secretary bzw. der Right-Hand Man des High Commissioners für Mesopotamien. Wieder einmal ist es ihre Aufgabe, ihre Augen und Ohren überall in den Zelten, in den Teehäusern und in den vornehmen Stadtwohnungen des Landes zu haben und die Lage vor Ort einzuschätzen. Die Spannungen zwischen den Briten und den Einwohnern sind dabei längst nicht das einzige Problem, das sie registriert. Damals wie heute leben in den Provinzen von Bagdad, Mosul und Basra Schiiten, Sunniten, Kurden und Christen, die miteinander und gegeneinander um Territorien, Besitz und Macht ringen. Da fällt es manchmal selbst ihr schwer, den Überblick zu behalten. Einmal notiert sie sichtlich frustriert:
Niemand weiß, was genau sie eigentlich wollen. Sie selber am wenigsten. Außer, dass sie uns nicht wollen.
Gertrude Bell beschreibt sehr eindrucksvoll, wie schiitische Kleriker ihre Version einer scharia-religiösen Regierung propagieren. Sie schreibt über ein Erstarken des Nationalismus und des radikalen Islam.
Wir sind hier im Großen und Ganzen Opfer von Umständen, über die wir keine Kontrolle haben. Die aggressive Bewegung der unzufriedenen Nationalisten und der unzufriedenen Islamisten hat sich als zu viel für uns herausgestellt. Auch wenn wir das nicht vorhersehen konnten. Entschuldigt das doch nicht, dass wir blind gewesen sind.
Oft denke ich, das könnte jetzt genauso auch in einer neueren Ausgabe der New York Times oder des Guardian stehen. Vor allen Dingen, wenn Gertrude sich über das hemdsärmelige Durchhuddeln der Briten in Mesopotamien echauffiert.
Wir sind in diese ganze Angelegenheit unter der üblichen Vernachlässigung eines politischen Modells reingerutscht. Wir behandelten Mesopotamien, als wäre es eine isolierte Größe und nicht als ein Teil Arabiens. Wenn die Leute dann sagen, dass wir uns durchwursteln müssen, kriege ich die Krise. Durchwursteln? Ja, warum nur? Aber genau das tun wir. Und wir warten dabei durch Blut und Tränen, die man eigentlich gar nicht hätte vergießen müssen.
Es ist der schiitische Aufstand von 1920, der auch den hohen politischen Tieren daheim in London deutlich macht, dass es so nicht weitergehen kann. 6.000 Iraker und 500 britische Soldaten sind bei dieser größten Revolte gegen die Briten gestorben. Spätestens jetzt ist klar, London muss entweder mehr Truppen an den Golf schicken oder sich eine einfache Lösung überlegen, wie man dieses Land unter Kontrolle behalten kann. Die Lösung, die Gertrude Bell und andere Orientalisten in dieser Situation propagieren, die kommt allen Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts sicher bekannt vor. Man installiert einfach eine einheimische Regierung, die den Briten gegenüber loyal ist, und erfindet ein neues Königreich Irak von Großbritanniens Gnaden. Es ist Zeit für Gertrude Bell, Prinz Faisal aus ihrer eleganten Reisetasche zu zaubern.
Faisal saß auf einem erhöhten Divan. Ich habe ihn nie zuvor so strahlend gesehen. Er trug sein übliches weißes Gewand mit einer edlen schwarzen Abba darüber, mit weißem Kopftuch und silbernem Aqual. Dann begann er zu sprechen. Er sprach in der großen Sprache der Wüste, die ich ihn nie zuvor habe benutzen hören. Sonor, großartig. Es gibt keine andere Sprache als diese.
Für Gertrude Bell und andere einflussreiche Berater dieser Zeit ist Faisal das ideale Staatsoberhaupt des neuen Königreichs. Denn erstens schulden die Briten ihm wegen der blöden Sache mit Damaskus ohnehin noch einen Thron. Zweitens hat Faisal als drittältester Sohn des Scharifen von Mekka eine gewisse Autorität unter den Stämmen. Und drittens hat Bell Faisal eingehend geprüft. Für sie ist er wegen seiner Weitsicht, seiner diplomatischen Gewandtheit und Loyalität gegenüber den Briten schlicht the best Arab of our times. Und genau das legt Gertrude Bell auch Winston Churchill nahe. Der muss 1921 auf der Konferenz von Kairo einen Plan präsentieren, wie die Briten ihre Interessen an Mesopotamien und am Öl auch ohne kostspielige Besatzungsmacht durchsetzen könnten. Das Problem ist nur, Faisal stammt gar nicht aus Mesopotamien, sondern aus dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabien. Er ist ein Fremder, den an Euphrat und Tigris kein Schwein kennt. Und deswegen reist Gertrude Bell über Monate im Land herum, um den einheimischen Scheiks ihren fremden König schmackhaft zu machen. Sie organisiert eine regelrechte Wahlkampf-Roadshow für ihn, präsentiert Faisal den Stammespotentaten Land auf, Land ab als britischen Wunschkönig und überzeugt viele Stämme, ihm die Treue zu schwören. Genauso wie bei dieser Stammesversammlung 1921 in Fallujah.
Faisal sprach wie ein Stammesführer zu seinen Stammesmitgliedern. O Araber, lebt ihr in Frieden miteinander? Sie riefen, ja, ja, wir leben in Frieden. Fahad und Ali Süleyman standen auf, stellten sich neben ihn und sagten, wir schwören dir Gefolgschaft, weil die britische Regierung dich akzeptiert hat. Faisal schaute etwas überrascht. Er schaute zu mir herüber, lächelte und dann sagte er, niemand kann meine Verbindung zu den Briten in Zweifel ziehen, aber wir müssen unsere Angelegenheiten unter uns regeln. Er blickte wieder zu mir hinüber. Ich streckte meine beiden Hände aus und umklammerte sie als Symbol der Einheit der arabischen und der britischen Regierung. Es war ein großer Moment.
Dass viele Scheiks dabei nicht Faisal als Personengefolgschaft schwören, sondern nur den Kandidaten der britischen Besatzer billigend in Kauf nehmen, das ist Gertrude Bell klar. Aber es stört sie auch nicht weiter, denn ein von Großbritannien unabhängiger Staat ist ohnehin nicht vorgesehen. Auch dass einige Landesteile den fremden König rundheraus ablehnen, ist Gertrude Bell bewusst. Aber es hindert sie, ganz Dreamer of the Day, auch nicht daran, ihren Irakplan weiterzuverfolgen. Sie weiß, dass die Kurden lieber einen eigenen unabhängigen Staat wollen und dass die Schiiten keinen sunnitischen Herrscher auf dem Thron sehen wollen. Aber die Interessen der Schiiten, die schon damals die stärkste Bevölkerungsgruppe sind, wird sie trotzdem nicht berücksichtigen. Und dass das so ist, das hat damit zu tun, dass Gertrude Bell eine freiheitsliebende, unbeugsame Frau ist. Und noch dazu eine beinharte Imperialistin, die sich von einem rückwärtsgewandten Araber nicht vorschreiben lässt, wie sie sich zu kleiden hat. In einem Brief an ihre Mutter schreibt Gertrude Bell recht unumwunden, wie sie die Sache sieht.
Es ist ein Problem, in Kontakt mit den Schiiten zu kommen. Nicht mit den Stammesleuten auf dem Land, aber mit den grimmigen, strenggläubigen Einwohnern der heiligen Städte. Bis vor kurzem war ich völlig von ihnen abgeschnitten, weil ihnen ihre Grundsätze den Anblick einer unverschleierten Frau verbieten. Und meine Grundsätze erlauben mir nicht, mich zu verschleiern. Ich denke, dass ich hier richtig liege, denn es wäre ein stillschweigendes Eingeständnis von Unterlegenheit, was unseren Umgang vom ersten Moment an in ein falsches Licht rücken würde.
Mit den Sunniten hingegen, die schon unter den Türken wichtige Verwaltungsposten innehatten, kommt Gertrude Bell besser zurecht. Sie bringt ihnen eine fast schon romantische Verehrung entgegen.
Ich kann mich nicht anders fühlen als eine große Sunnitin unter Sunniten. Die Wahrheit ist, man weiß, woran man bei ihnen ist. Sie sind standhaft. Sie sind, je nach Verstand, von der Vernunft geleitet. Die Schiiten hingegen, wie wohlmeinend sie auch immer sein mögen, werden in dem Moment, wo ein paar ignorante Alim-Fanatiker ihnen sagen, dass sie auf Befehl Gottes und ihren Befehl anders denken sollen, genau das tun.
Bells Romanze mit den sunnitischen Scheiks trägt so wesentlich dazu bei, dass die schiitische Bevölkerungsmehrheit bis zum Sturz von Saddam von der sunnitischen Minderheit regiert wird. Das wird von manchen Historikern als eine wichtige Ursache für die späteren Probleme des Iraks gewertet. Obwohl die Zustimmung für Faisal und sein Königreich Irak also auf mehr als tönernen Füßen steht, macht Gertrude Bell weiter mit den Vorbereitungen zur Staatsgründung. Vom britischen Außenministerium wird sie beauftragt, die Landesgrenzen des künftigen Staats festzulegen. Dabei gehen Bell und die anderen Oriental Experts gezwungenermaßen recht hemdsärmlich vor. Berücksichtigt werden weniger die 2000-jährige Geschichte der Stämme, der religiösen Sekten und der nomadischen Völker der Region als die Interessen der Briten, der Franzosen und der saudischen Herrscher. Auch wenn Bell selber sich durchaus Mühe gibt, die Stammesinteressen zu wahren.
Ich hatte einen guten Morgen im Büro und habe die südliche Wüstengrenze des Irak gezogen, mit der Hilfe von Gentleman Hail und meinem lieben alten Fahad Beg, dem Stammeshäuptling der Anhisa. Der Glaube des Letzteren an mein Wissen über die Wüste lässt mich erröten. Als er von Herrn Cornwallis gebeten wurde, seine Stammesgrenzen zu definieren, sagte er nur: Fragen Sie Khatun, sie weiß es. Um dieses Renommee der Allwissenheit zu erhalten, war ich sehr sorgfältig, um von Fahad alle Brunnen herauszufinden, die durch die Anhisa beansprucht werden, und von Herrn Hail alle Brunnen, die von den Shamar beansprucht werden.
Derweil sieht es mit der Zustimmung für Faisal als Herrscher des Iraks immer noch nicht zufriedenstellend aus. Um nach außen den Anschein einer weitreichenden Zustimmung zu wahren, organisiert die Khatun daher ein gefaktes Referendum, das selbst Saddam Husseins Baath-Partei zur Ehre gereicht hätte. Wahlergebnis? 96% Zustimmung für Faisal. Ein Ergebnis, das sich auch in einem zutiefst gespaltenen Land leicht erzielen lässt, wenn man einfach nur die Anhänger von Faisal befragt. An ihre Eltern schreibt Gertrude Bell sichtlich zufrieden:
Ich bin sehr zufrieden mit dieser Sache. Das Referendum ist durch. Mit Ausnahme von Kirkuk, wo es schwierig war, die Bevölkerung halb türkisch und halb kurdisch zu handeln. Aber ich denke, dass wir es da vielleicht auch nicht durchgedrückt kriegen.
Ich bin mit Gertrude Bell durch den Irak und den Mittleren Osten gereist. Habe mit Bewunderung, Erstaunen und zum Teil Befremden gelesen, wie sie ihren großen Traum gegen alle Widerstände durchsetzt. Ich habe eine intelligente, mutige, ambivalente und sehr selbstbewusste Frau kennengelernt, die mir einerseits sehr nah ist, doch deren imperiales Selbstbewusstsein mir gleichzeitig unheimlich fremd ist. Bei meiner 10-tägigen Recherchereise mit ihr habe ich mich oft gefragt, ob Gertrude Bell eigentlich klar war, was für ein schwieriges Erbe sie kommenden Generationen mit der Erfindung des Irak überlassen würde und ob sie ahnte, dass ihr schöner neuer Staat von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ich glaube, wenn Bell eine Heldin ist, dann ist sie keine visionäre Heldin, sondern eher eine tragische, absurde Heldin, die uns einmal mehr deutlich macht, wie aberwitzig es ist, sich Nationen für Menschen auszudenken, die andere Loyalitäten, Lebensmodelle und Prioritäten haben. Im August 1921 wird Faisal zum König des Irak gekrönt. Zusätzlich zu den politischen Manövern, die notwendig waren, um den neuen Staat zu schaffen und seine Grenzen festzulegen, nimmt Gertrude Bell auch ein paar typisch weibliche Aufgaben wahr. Sie richtet Faisals Haus ein, berät ihn und seinen Sohn bei der Wahl der Kleidung für die Inthronisierungszeremonie, sie entwirft eine Flagge und plant die Details der feierlichen Zeremonie selbst, damit ihr neuer König vor der Welt einen möglichst imposanten Eindruck macht.
Faisal sah sehr würdig aus und gleichzeitig sehr angespannt. Es war ein aufregender Moment. Said Hussein stand auf und las die Deklaration von Sir Percy, in der Faisal zum König des Irak erklärt wird, gewählt von 96% der Bevölkerung von Mesopotamien. Lang lebe der König! Wir standen auf und grüßten ihn. Die Nationalflagge wurde enthüllt und auf dem Fahnenmast neben ihm gehisst. Die Kapelle spielte God Save the King, da sie noch keine eigene Nationalhymne haben.
Stolz schreibt Gertrude Bell an ihre Eltern:
We have got our king crowned.
Gertrude Bell bleibt als enge Beraterin, Vertraute und Freundin des Königs an seiner Seite. Der wird, wie Bell-Biografin Janet Warlock treffend bemerkt, später ein bisschen widerspenstig unter ihren wachsamen Augen. Von dem Königreich, das sie geschaffen hat, mit seinem sunnitischen König und seinen schiitischen, sunnitischen und kurdischen Untertanen, ist heute nicht mehr viel übrig. Kein König, keine sunnitische Regierung, stattdessen Bürgerkrieg. Vielleicht wird es dieses Land bald in der Form nicht mehr geben und aus dem Irak ein Failed State.
Gertrude Bell, wie eine Frau den Irak erfand. Martina Schulte war das über eine Spionin seiner Majestät des Königs von Großbritannien.
D-Radio Wissen 100.